Das Dossi.
Zu Gast hier bei uns, Uschi Brüning.
Immer noch mit großer Freude.
Bei mir steht's 18 zu 35, bei dir 34 Jahre DDR, 35 Jahre BRD. Was steckt mehr in dir?
DDR.
Erzähl.
Naja, also die DDR hat es nicht immer leicht mit uns gemacht, die ganzen Verbote und die ganzen Zwänge, die haben sich natürlich eingefressen in den Körper, in den Kopf auch, ne? Und die Westzeit, also nach Fall der Mauer, das war ein einziges Versuchen Suchen nach einem Halt. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Neue Krankenkasse, neue Wohnung, neue Preise. Ich war nicht glücklich. Ich war eigentlich eher das Gegenteil, ne? Und bloß weil man sich dann mal ein Whisky oder sonst was kaufen konnte, deswegen war mir die BRD nie interessant genug, ne? Also.
Aber deine Musikrichtung wurde anders respektiert.
Das mag schon sein, aber ich musste ja leben, ja. Das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Du siehst ja jetzt mal gemessen an dem, wo wir stehen hier. Wir DDR-Künstler. Wir sind ganz gar nicht mehr vorhanden. Die machen sich ja gar nicht mehr die Mühe, uns zu zeigen. Und was habe ich neulich von Frank Schöbel gelesen? Die warten nur, bis wir alle tot sind. Hast du das?
Ja, Frank Schöbel war auch schon zu Gast bei mir.
Ehrlicher.
Das hat ja Regina auch oft gesagt, wenn wir zusammen auch Moderation aufgezeichnet haben. Ich hatte dir mal vorgeschlagen, Marula Rodovic oder Helena Vondrač,
genau.
Wenn man in Tschechien oder in Polen ist, die laufen jeden Tag im Radio rund um die Uhr.
Die achten ihre eigenen Künstler.
Die haben diesen unglaublichen Bruch nicht, den wir gehabt haben.
Sind genau noch Superstars.
Und bei uns ist natürlich noch was anderes. Wie bewertest du überhaupt die Jetztzeit? Ich habe so eine ganz blöde Erinnerung, die sage ich jetzt mal auch angesichts unseres kleinen Vorgesprächs. Ich war in der deutsch-sowjetischen Freundschaft selbst, habe dort dann irgendwie die Gebühren kassiert und habe die dann das letzte Jahr, 1990 war das, abgeben wollen, da im Büro in Erfurt im Juri Gagarin-Ring. Da bin ich immer gerne hingegangen, da gab es nämlich so russische Plätzchen und Tee.
Jetzt haben wir seine
Pimper. Und da konnte man auch zum Beispiel diese Hochglanzmagazine konnte man mitnehmen. Sowjetunion hieß das eins, da waren ja auch Berichte über neue Kassettenrekorder, Autos und sowas drin oder auch über Künstler, Autograf zum Beispiel, fand ich damals ziemlich gut. Ja, und da hatte ich einmal eine Lehrerin getroffen und die hat mir damals direkt vorm Büro gesagt, pass mal auf, wenn wir nicht mehr mit den sowjetischen Soldaten auf Friedenswacht stehen, werden sie irgendwann ein drittes Mal gegen Russland marschieren. Und da habe ich damals gesagt, Mensch, komm, lass mal.
Übertreib mal nicht.
So schlimm wird es schon nicht kommen. Oder wir müssen gute Verlierer sein. Sogar das glaube ich sogar. Und wenn ich jetzt heute das sehe, geht mir ja durch den Nacken, die hat ja recht gehabt. Was meinst du?
So dieses? Ja, also am Anfang habe ich das nicht gedacht. Aber ich habe mich dann immer gefragt, wir haben ja nur die schöne Nationalhymne, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Ja. Und das ist überhaupt nicht mehr, nicht mehr relevant. Und jetzt fürchte ich wirklich für die Zukunft, ich glaube das alles, dass das, was die Lehrerin gesagt hat. Ich glaube das.
Ja, ich glaube es mittlerweile auch. Und ich habe einen 20-jährigen Sohn.
Und der glaubt es auch.
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Wir sprechen gar nicht so intensiv darüber, aber er ist zumindest so, dass er auf keinen Fall in den Krieg ziehen will. Also das ist nicht in ihm und hoffen wir mal, dass da die Vernunft, ich will da auch nicht auf ihn einreden, weil solche Sachen müssen sich selbst entwickeln.
Sich selbst,
wenn er freiwillig mein tägliches Format hört,
dann wird er wohl gehen.
Auf den Kurs kommen und wird dann
du kannst sonst, auch streichen, was
sonst ich wo sein, aber nicht im Krieg. Aber nach der Wende, das war eine schwierige Zeit, auch für die DDR-Künstler, weil ich habe von dir tatsächlich wenig mitbekommen, aber auch nicht nur von dir wenig, auch von Falkenberg, von Zöllner,
die ich ja
zum Teil aus der DDR noch kannte, oder auch von IC, die haben ja auch alle irgendwas produziert, aber es war damals so, dass die Presse und sowas komplett in der BRD-Hand war. Im Musikexpress Sounds oder in Rolling Stone, den habe ich damals durchaus gelesen, war nichts von DDR-Künstlern. Ja. Also was da produziert wurde, war absolut nicht zu finden. Ja, es war eine völlig andere Zeit. Und das hat sich für mich hat sich das ein bisschen mit den sozialen Medien dann tatsächlich geändert. Da habe ich viele Leute, mit denen ich heute auch regelmäßig Kontakt habe, Tino Eisbrenner zum Beispiel, der ja auch friedenstüchtig ist, so nennen wir es, habe ich da viele Kontakte. Die sind durch die sozialen Medien tatsächlich wieder entstanden. Wie hast du denn die 90er Jahre so durchlebt?
Na, in gewisser Weise habe ich es schon gesagt. Ich war voller Angst. Keiner wusste, wie es weitergeht. Haben wir neue Mucken? Wie läuft das überhaupt? Also ich habe einfach immer nur gelauert, wie es kommt. Dann wurden die Wohnungen, bei lebendigem Leibe, wurden die Wohnungen restauriert. Das konnte man nicht machen. Und prompt wurden dann die Mieten ums Zehnfache erhöht. Also das waren nur meine Erinnerungen. Und das wäre eben. Aber trotzdem hatten wir beide, Luden und ich, hin und wieder auch mal ein Konzert, wo andere gar nichts mehr hatten.
Ja.
Das war das Besondere am Duo. Das war was ganz anderes. Und das wollten sie dann. Das hatte noch Glück, dass sie das hören wollten.
Da war vielleicht der Jazz auch Jazz vom Vorteil.
Ja. Und wir haben ja der Schlager, das ging ja so Mitte der 90er.
Auch der Rock zum Teil. Ich erinnere mich zum Beispiel an Reinhard Lacumi, der Name fiel ja vorher schon. Der hatte ja 93 ein anspruchsvolles Rockalbum veröffentlicht und wollte damit es nochmal wissen. Versuchen, also ich habe da überhaupt nichts mitbekommen von damals. Und das ist heute für mich, ich nenne diese Zeit heute selbstreflektierend. Ich war Anfang 20, hatte dann meine Radiokarriere.
Brauchte das Geld.
Gut verdient auch da, also da hast du dich anders gefühlt. Ne? Ich habe auch viel BBC damals gehört, also ich war da auch ziemlich weit weg, ich nenne es heute meine neoliberalen Jahre, aber das ist dann an mir vorbeigegangen. Zum Beispiel auch deine CD, die du gemacht hast mit Angelika Neutschel, die ich aus DDR-Zeiten durchaus bewundert habe.
Die kam da gerade raus und dann war die Wende und dann wurde von der Platte nichts mehr gehört und gesehen.
Und die kam dann in den 90er Jahren, glaube ich, nochmal auf CD. Einen anderen Mann, mit dem du zusammengearbeitet hast, den ich auch unglaublich interessant finde, das ist leider schon tot, Wiglaf Droste.
Ja,
sehr humoristischer. Ja.
Aber Mensch. Sehr, sehr bissig und genau das gefällt mir. Der hat es gesagt, was wir alle finden. Ja. Er konnte es sehr gut ausdrücken und das war wirklich eine schöne Zeit mit ihm.
Der fehlt, glaube ich, auch heute
für West und Ost.
Wir in West und Ost, weil wir sind ja heute so in Watte gepackt, dass jede etwas drastischere Äußerung, die alleine auch offen lässt, in welche Richtung man geht, wird ja gleich von allen möglichen so interpretiert, dass es dann immer zum Einschlagen genutzt wird. Und Droste.
Ja, Meister. Aber er hat sich fein formuliert.
Nach der Wende auch, die Leute wollten erstmal das alles haben, was sie nicht haben konnten.
Das ist klar.
Das hat bei den Künstlern angefangen und hörte beim Reisen auf und bei Nahrungsmitteln.
So war es.
Die wollten sich erstmal orientieren und dann Mitte der 90er ging es los und sagen, wir hatten doch tolle Leute. Wo ist Uschi Brüning? Wo ist der?
Wo ist Regina Toss?
Ja. und da fing das wieder an.
Ja.
Erstmal genug Bananen.
Jetzt kann man natürlich Witze machen, aber ich glaube, das hast du gerade andeuten wollen. Gerade aus dem Westen sind die manchmal unter der Gürtellinie.
Ja.
Das haben wir uns nicht getraut. Und man lacht und findet das ganz toll. Wenn das Freiheit ist, dann die brauche ich dann nicht. Der Mut, einfach zu sagen, was mir so in den Kopf kommt, so hat man ja den Eindruck manchmal, dass das so ganz spontan von unten kommt. Ne? Das brauche ich eigentlich nicht.
Ich möchte noch drei Künstler erwähnen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Auch tolle Künstler, Georgie Fame.
Oh, das war ja ein Erlebnis. Da konnte ich auch wochenlang nicht schlafen.
Dann sag mal ein paar Worte.
Naja, also erstmal, ich kannte ihn ja, ne? Und da war er auch noch aus dem Westen und dann noch international. Und ich habe gebibbert wie verrückt. Das hat Uli Blobel inszeniert.
Der war sein Hit.
Ja, und
wir können ja auch singen.
Das ist ja gut. Ja. Willst du auch was
singen? ja.
Die Liebe ist ein seltsames Spiel.
Weißt du, dass es zu Yeah Yeah von Georgie Fame eine ganz interessante Radiogeschichte zu erzählen gibt? Den wollte damals bei der BBC keiner haben.
Ja, ich glaube, so
Georgie Fame. Und da hat sich ein junger irischer Promoter dann gesagt, dann mache ich meinen eigenen Radiosender auf, um diese Nummer zu spielen.
Das ist aber toll.
Und das war Radio Caroline.
Ach.
Dieser Piratensender, dieser Seesender, der damals im Prinzip die Beatmusik nach vorne war. BBC war ja damals noch der Hort der Light Music, wie es so hieß, ne? Der Orchestermusik, die dann
Leitkultur,
Orchester nachgespielt haben, was ja auch seinen Reiz hat.
Also natürlich.
Aber Georgie Fame hatte damals tatsächlich, war stellvertretend für viele Künstler, der hat so diesen Beat der 60er Jahre nach vorne gebracht, mit diesem Titel Yeah Yeah.
Aber das hat er mir leider nicht erzählt, aber wir haben sehr schön zusammen gesungen, wir haben dann den alten Blues gesungen, Stormy Monday Blues.
Ja.
Und das gibt es ja Gott sei Dank auch eine Platte. Mhm. Und das war so toll. Und er hat mich dann auf der Bühne auch sehr gelobt. Und da dachte ich, jetzt geht's aber nochmal los.
Na, aber Engerling nenne ich noch. Engerling.
Ist ja nochmal. Engerling. Das Engerling ist auch eine ganz tolle Gruppe. Und das beweisen sie ja, indem sie immer noch existent sind. Ne? Also tolle Menschen und auch der Chef, was der für Texte und Kompositionen macht. Wie heißt er doch gleich nochmal?
Das ist, fragst du jetzt hier live. Da komme ich jetzt auch nicht drauf. Aber den dritten, den fällt mir noch ein, Trettmann. Trettmann ist auch bekannt, ein Rapper. Da hast du im letzten Jahr was aufgenommen. Von dem habe ich auch einen Titel so in meiner ewigen besten Liste, Gute alte Zeit. Auch ein unglaublich guter Text. Das ist schon 20 Jahre alt. Aber wie ist da die Zusammenarbeit mit diesem jungen Künstler gewesen?
Wir haben halt ein Treffen gehabt mit im DDR-Rundfunksgebäude. Mit DDR trifft die Rapper vom Westen, die haben sich dafür interessiert.
Ah, ja.
Und da war auch dieser, wie heißt der mit dem Vornamen? Trettmann, mit Nachnamen. Der war auch dabei und dann haben die beschlossen, Mensch, das könnte sie doch mal mitsingen. So. Und das war deren Idee. Und dann haben wir das im Studio aufgenommen und das war also eine sehr tolle Erfahrung. Die waren alle, also das Lied ist ja nicht einfach und ich komme ja auch aus einer anderen Stilistik. Mhm. Und aber das war ein tolles Erlebnis. Ich hätte mir mehr Resonanz gewünscht, aber dass man das mal gemacht hat, war toll. Und die Musiker waren so freundlich und so ausgebildet, so perfekt mit allem. Schade, dass das nicht weitergeht.
Was hörst du denn so eigentlich an Musik? Ist das überwiegend alte Musik oder bist du auch bei neuer Musik noch dran?
Zum Meinst Beispiel, du jetzt im Sinne von klassischer, alter Musik?
Und das muss alles eigentlich. Wenn du jetzt sagst, ich höre mir jetzt mal Musik an, wozu greifst du gern?
Da greife ich in mein Plattenregal und spiele. Die Liebe ist ein seltsames Spiel.
Nicht die Liebe ist ein Haus.
Falsch geantwortet.
Nein, die erste Nacht am Meer.
Ja, die erste Nacht
ist
am
natürlich,
Meer.
Das ist natürlich auch so ein Meilenstein.
Das war mein Hit von ihr, wo ich sie kennenlernte. Und da fand ich auch den Text so toll. Das war
bei der ersten Nacht am Meer muss ich zum Beispiel immer auch ein bisschen an Scott Walker denken. Der hat ja mit diesen Chansons international diese schweren Dinger, das musst du einfach bringen. War schon so eine tolle, gibt auch andere, Doug Ashton und Winter in America.
Du siehst uns so aufmerksam nicken.
Also das, ja gut, dann sind wir uns da ja völlig einig. Aber ich mag zum Beispiel, weil du ja gesagt hast, den Trettmann mit dem Hip-Hop. Ja. Ich höre durchaus auch gerne aktuellen Hip-Hop.
Es gibt aber der muss dann, man muss so gut sein wie das. Es gibt so viel Hip-Hop und so viel Rapper, da wird mir übel.
Ja, ja. Ich mag zum Beispiel Tyler, the Creator ist zum Beispiel ein Hip-Hopper, der, finde ich, sehr, sehr gute, sehr interessante Sachen macht. Oder aus England, Little Sims. Die hat eine ganz merkwürdige, komische Stimme. Die war bei We Pray, der Hitsingle von Coldplay, im letzten Jahr mit dabei. Da hatte ich mich auch gewundert, weil die sonst eigentlich wirklich...
Du forderst uns viel Kenntnisse ab.
Ja, wie gesagt, aber vielleicht auch für die Hörer, die die Suchmaschine oder die künstliche Intelligenz bemühen. Ich habe aber noch eine knifflige Frage.
Also nichts mit künstlicher
Intelligenz. Nee, jetzt kommt auch eine ganz ohne sogenannter künstlicher Intelligenz. Wir hatten uns vor dem Interview ein bisschen hin und her geschrieben auf den Handtelefon und da ist mir etwas aufgefallen. Du hast Kleinschreibung verwendet.
Ja, das stimmt. Das mache ich seit Jahr und Tag. Ich weiß nicht mehr, warum.
Weil das kommt anstrengend. Ja ein bisschen aus der Bauhaus. Ich fand es nicht anstrengend. Ich kenne Kleinschreibung auch. Es gibt ja auch bekannte Leute, die Kleinschreibung verwenden. Ich mache es tatsächlich so, wenn ich Texte für Radio Marabu schreibe, mache ich die normal. Und für DDR1 mache ich Kleinschreibung, nur die Eigennamen. Die Uschi Brüning, das wird dann groß geschrieben.
Das gehört sich auch so.
Ja, genau. Aber es hat ja ein bisschen seinen Ursprung auch im Dadaismus. Für den habe ich mich früher sehr interessiert.
Ja, stimmt. Wir haben ja auch mal sowas gemacht. Ja. Vielleicht kommt es daher. Also ich habe mir für mich sollte es einfacher sein, aber wir haben auch Texte gemacht von Kurt Schwitters, wo wirklich nur da und kleine Schrift. Und das habe ich vielleicht unbewusst übernommen, aber ein ganz tiefer Grund hängt nicht dahinter.
Ja? Dann unbedingt.
Aber sie macht ja die Satzzeichen alle richtig.
Die sollen auch.
Sie schreibt von mir ab.
Ein Stückchen weit wird ja der Kleinschreibung auch politischer Protest zugeschrieben.
Also dann, nur zu.
Haltung.
Dann nur zu, ja.
Möchtest du noch, möchtest du zu diesen Themen noch etwas sagen? Leider, hier ist es ja nur wörtlich, aber das Mikrofon ist noch offen.
Ich würde schon gern eine Botschaft ins Land hinaustragen, und jetzt kommt die Enttäuschung. Ich bin zu wenig gebildet, ich begreife so manches nicht mehr. Warum Dinge bestehen, wieder besseres Wissen. Ja. Und das taucht immer mehr auf. Alle machen so etwas und wissen, dass dass das nicht gut gehen kann und dass es eben darauf hinausläuft, auf Krieg und sowas. Und ich bin einfach nur Zuhörer, der entsetzt ist und Angst hat. So stark muss ich das so stehen lassen.
Ja, so lassen wir das jetzt stehen und spielen noch eine Musik von Uschi Brüning. Gibt es denn irgendeine Sache, die du gerne spielen würdest?
Naja, ich spiele natürlich gerne immer was von Ernst Ludwig Petrovsky und ja. Mir. Tagesträume heißt er.
Ich danke dir.
Ich danke dir auch, das war wunderbar.
Korea, München, Lavrov, da wollen wir uns heute am Sonntag mal nicht zu sehr zuballern. Russland verkaufte 2025 erstmals Bier und Tabak in die Demokratische Republik Korea. Auch Öl und Schweineinnereien. Quelle Agroexport und Nachrichtenagentur Interfax. Russisch ist in Schulen in Nordkorea nun Pflicht.
Der südkoreanische Nachrichtendienst glaubt, Kim Jong-un plane, seine Tochter zur Nachfolgerin zu ernennen. Das reimt man sich aus Äußerungen ihrerseits zusammen. Sie besuchte den Palast der Sonne und Veranstaltungen der Volksarmee. 13 Jahre soll sie alt sein, anstatt westlichen, in diesem Fall südlichen Wahnsinn zu folgen. Schauen wir mal lieber bei den Genossen selbst nach. Kim Jong-un leitete den Bau des Museums über die Kriegsverdienste in der Militäroperation im Ausland vor Ort an. Er stattete dem Ministerium für nationale Verteidigung einen Gratulationsbesuch ab. Und der Ausspruch für den heutigen Sonntag: Auch ein Ei, geladen mit der Ideologie, kann einen Felsen zerbrechen.
Wo hatte der russische Präsident den nordkoreanischen Soldaten für ihre Hilfe bei der Wiedererlangung der vollständigen Kontrolle über die Region Kursk gedankt?
Danke, liebe Svetlana. Und so sangen die Soldaten Katjuscha. Eier habe ich gestern auch gekocht. Dabei aber nicht an Ideologie gedacht. Aber auch ein Ei geladen mit der Ideologie kann einen Felsen zerbrechen. Warum nicht? Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, die kleine Audiodatei, bevor es nach München geht. Chinas Staatspräsident Xi Jinping sendet eine Grußbotschaft zum 39. Gipfel der Afrikanischen Union. Er betont, China wird sich angesichts der komplexen und volatilen internationalen Lage unbeirrt für die Wahrung des Weltfriedens und die Förderung gemeinsamer Entwicklung einsetzen, um den Aufbau einer Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft voranzutreiben. Des Weiteren geht es um zollfreie Importe. In Hamburg hat die China Media Group die Ouvertüre zur Frühlingsfestgala abgehalten und Xi Jinping würdigt Chinas Fortschritt trotz globaler Herausforderungen im Jahr der Schlange. Wie verschieden man eine Rede interpretieren kann, die von Marco Rubio, dem US-Außenminister, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Am lächerlichsten macht sich die Tagesschau, wobei das schwer ist. Ihre Propaganda-Erniedrigung ergeht sich in dem Satz: Rubio beschwört Einheit mit Europa, fordert aber Kurswechsel für mehr Journalismus. Leider ein weiteres Mal Springers Welt. Sie schreibt von vergifteter Liebeserklärung, passiv-aggressiv. Erleichterung, aber auch Skepsis und Verhalten positiv, betäubt der Deutschlandfunk. Und im Kommentarbereich der Tagesschau darf Ralf Burchardt ran. Altmeister, Rubio sanfter im Ton, knallhart in der Sache. Eines immerhin kann ich weitergeben, wir werden immer Kinder Europas bleiben. Besser den Kontext der Rede fing ein Russia Today. Tiefe Sorgen um Europa. Rubio erklärte eine neue Weltordnung. Auch der Glaube an ein Ende der Geschichte war ein Trugschluss. Die Fantasiererei, 1990 würde sich die gesamte Welt der US-amerikanischen Hegemonie unterwerfen. Wahrlich. Aber nun deutlich, eine Passage, die mich an mein Wirtschaftsstudium in der DDR erinnert, die so gelehrt wurde. Ich zitiere aus dem Artikel von Russia Today: Stattdessen hätten einige Länder Handelsungleichgewichte erzeugt und sich auf Kosten anderer Länder bereichert, allen voran zulasten der USA. Dieser Vorwurf ist auch an die Europäische Union und allen voran an Deutschland gerichtet. Seit geraumer Zeit kritisieren die USA Deutschland für anhaltende Handelsbilanzüberschüsse. US-Präsident Donald Trump begründet unter anderem damit seine Strafzölle auf EU-Importe. Was Rubio hier erklärt, sollte jeder wissen, der sich eine Stunde in seinem Leben mit Ökonomie befasst hat. Exporte und Importe sollten ausgewogen sein. Seit geraumer Zeit würde ich mit über 20 Jahren definieren. Wenn man damals noch ARD schaute, Talkshows von Sabine Christiansen bis Christiane Sabinsen, war das nicht selten Thema. Unter anderem aus Mündern von Hans-Werner Sinn oder auch Sarah Wagenknecht. Gelernt hat man nichts, zunächst andere EU-Länder zerstört, wirtschaftlich, und nimmt dann wissentlich die USA, die jetzt zurückkeult. Rubio war verbindlicher als J.D. Vance im Vorjahr, bezweifelte aber auch Vorteile der Zuwanderung. Da man diese mit Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit umschreibt, sieht Rubio eine Deutlichmachung, man wolle am Exportmodell der deutschen Wirtschaft festhalten. Ukraine erwähnte er nicht, aber blieb einem Treffen im sogenannten Berlin-Format fern. Hier trafen sich Merz, Macron, Zelensky und andere Repräsentanten von EU und NATO. Rubio sagte in letzter Minute ab. Terminprobleme. Nach München reist er nun weiter nach Ungarn. Hier trifft er mit Viktor Orban zusammen. Na, da wird ein Regime-Change in Ungarn vielleicht schwieriger. Traditionell zur Münchner Sicherheitskonferenz, Friedensdemonstrationen gegen sie. Gestern mit dabei Marion Schneider, aber auch Ulrike Giro.
Hier ist Ulrike Giro und ich grüße die Hörer von Radio Macher.
Nochmal der vor 2 Jahren in München aufgenommene Bayer.
In den Medien nichts anderes Seit ich auf der Welt bin, als wir Hetze gegen östliche Staaten. Egal, ob das China ist, ob das Russland ist, ob das irgendwer andere ist, ob das Araber sind, immer sind die anderen böse und wir sind die Braven.
Die Krönung in dieser Richtung. In München sprach auch der Sohn des letzten iranischen Schahs, Reza Pahlavi, eine politische Führungsrolle nicht ausschließen. Und dazu organisiert eine Großdemonstration. Hunderttausende protestieren gegen das Regime im Iran. Die Tagesschau entblödet sich nicht, ein Foto zu zeigen mit fabrikneuen Fahnen. Na, das kenne ich doch aus der DDR 1989 Herbst.
Für politische Analphabeten wird das Ganze seitdem als friedliche Revolution verklärt.
Mensch, wo hat man denn die vielen Fahnen in und um München produziert? Auf jeden Fall produziert man jetzt Drohnen. Antenne Bayern hetzt, deutsch-ukrainische Drohnenproduktion für die Front startet. Aber man will Frieden.
The victory will change the world.
Brillant zum Thema Russland, Andreas Popp im aktuellen Popcast mit Eva Herrmann.
Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist, was ist denn heute, Dienstag, ne? Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt.
Diesmal orientierter.
Die Zahl von Rentnern, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, wächst in Deutschland von Jahr zu Jahr.
Mach dir keine Sorgen, Svetlana, die beiden sind ja in Kanada. Andreas Popp spricht nun aber über Deutschland.
Wir wissen, dass der Russe 1989 noch in Helmstedt gestanden hat, 1989 oben in Priwall gestanden hat, 1989 in Hof gestanden hat, also in der innerdeutschen Grenze, und hat sich von sich aus zurückgezogen. Daraus abzuleiten, dass Russland einen Angriffskrieg plant gegen Europa, obwohl sie schon mittendrin waren, vielleicht könnte man da mal drüber nachdenken. Ich sehe, dass hier die Argumentation von Merz ist, Investitionen in die Rüstung und in die Verteidigung. Und da vielleicht nochmal vorweg, Rüstung sind keine Investitionen, sondern konsumtive Ausgaben. Auf Kosten der Menschen, der Bürger, die zu Steuerzahlungen gezwungen werden, werden dann Waffen produziert, die im schlimmsten Fall sogar verschossen werden, im günstigsten Fall einfach nur wieder entsorgt. Auf jeden Fall wird das nicht investiert, sondern ein Konsum betrieben zulasten der Bevölkerung. Eine Investition hat auch in irgendeiner Form einen Ertrag. Es sei denn, Herr Merz sieht den Ertrag in einem Angriff gegen Russland, indem er beispielsweise meint, man könnte von Europa aus Russland erobern.
Präzise ökonomische Erklärung von Rüstungsausgaben.
Erbärmlich. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich sehe, wie hier mit der Sicherheitsarchitektur von über 300 Millionen Menschen in Europa umgegangen wird in der EU und in Europa, dann muss ich ganz ehrlich sagen, fehlen mir einfach die Worte.
Mir auch, einem Friedrich Merz offensichtlich nicht.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Für wen auch immer er zu regieren oder auszuführen glaubt.
Der russische Außenminister Sergej Lavrov äußerte sich heute zu wichtigen Themen der internationalen Agenda.
Danke, beste Svetlana. Lavrovs Äußerung eingeordnet von Kirill Strelnikov für RIA Novosti, der russischen Nachrichtenagentur. Er meint, Russland würde seine Position gegenüber den USA in der Ukraine-Frage verstärken. Deine lesenswerte Analyse endet mit, Zitat, vielleicht sollte man den Druck verstärken, mit etwas Glück könnte diesmal das territoriale Falschen um die Ukraine endgültig aufhören, weil sie selbst aufhört zu existieren. Ich habe mich in dieser Sache hier schon einmal ehrlich gemacht. Ich halte es mittlerweile für die beste Lösung, vor allem für die Ukrainer, für die Menschen im Land. Und die Nazis, die Azov-Leute, mehr wie eine Million sind das nicht, die nehmen wir auf, hier in Deutschland. Versorgen sie mit Sozialleistungen, erlauben ihnen, das ist mein Vorschlag, alle Symbole, vom Hakenkreuz bis zur SS-Rune bis zum Bandera-Denkmal, und siedeln sie an, in Berlin, im Prenzlauer Berg, in Jena oder in Frankfurt am Main in der Berger Straße. Da können sie alles beflaggen, dann sehen ihre Unterstützer jeden Tag, wen sie sich ins Land geholt haben. Dem Friedensdiskurs einige Zeit fern bleibt Jens Zimmer von Infrarot Medien.
Ich möchte, dass die Russen diesen Krieg gewinnen. Das ist mein persönlicher Wunsch. Ich bin in dieser Auseinandersetzung ganz klar auf Seite der Russen.
In Genesung. Zimmerhaut-Jonov und ich, wir schickten uns gestern ein paar Schneefotos hin und her. Also hier oben im Nordosten ist es wirklich wunderschön.
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
Es bleibt weiß, Neuschnee von Westen. Ja, die Brauntöne werden schon schnell genug zurückkehren. Montag, Dienstag Schnee ins Land. Nord-Nordost bleibt kalt. Süden mild, aber bis Ende Februar weiter zurückgehende Temperaturen.
Moin Moin und ein schönes Wochenende gewünscht.
Europe's Alternative Music. Radio